Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS. Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Bürgerliche Forderungen. Nach dem Ja zum Minarettverbot wollen CVP und FDP einen verschärften Kurs gegenüber religiösen Minderheiten. Dazu später in der Sendung das Gespräch mit dem Historiker Georg Kreis. Landwirtschaftsdebatte. Der Nationalrat unterstützt den Kurs des Bundesrats beim Agrarfreihandel. Wirtschaftswachstum. Die Europäische Zentralbank sieht Morgenröte, lässt aber die Zinsen, wo sie sind, ganz unten. Druck aufs Bankgeheimnis. Wir skizzieren die Abwehrstrategie der Schweiz. Und im Dossier blenden wir 25 Jahre zurück nach Bhopal in Indien, die schlimmste Chemiekatastrophe der Geschichte und was davon noch heute zu spüren ist. Echo der Zeit mit Hans in Eichen und zunächst jetzt Roger Brendlin. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Nach dem klaren Ja zum Minarettverbot in der Schweiz haben Parteien, namentlich die CVP und die FDP, die Diskussion über religiöse Werte und mögliche Verbote lanciert. Wie Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen, werden unter anderem ein Verbot für Kopftücher und Burkas, aber auch die Dispensation vom Schwimmunterricht thematisiert. Die FDP will religiöse Sonderrechte überprüfen, das heißt beispielsweise, ob jemand in der Schule wegen eines religiösen Feiertags fehlen darf. Vor zu vielen Verboten warnt hingegen CVP-Fraktionschef Urs Schwaller, man dürfe jetzt nicht noch mehr Ängste schüren. Für die Schweizer Bischofskonferenz ist das Ja zur Minarett-Initiative ein Zeichen für eine Krise der christlichen Identität. Das schreiben die Bischöfe nach ihrer ordentlichen Versammlung heute in Luzern. Das Minarettverbot werde keine Probleme im Zusammenleben mit Muslimen lösen. Für die Auseinandersetzung mit dem Islam brauche es vielmehr eine Stärkung des christlichen Bewusstseins. Der freie Agrarhandel mit der EU soll nicht blockiert werden. Dies hat der Nationalrat in der außerordentlichen Session zur Landwirtschaft heute beschlossen. Ein Antrag der SVP, die Verhandlungen mit der EU über einen freien Handel sofort abzubrechen, wurde klar abgelehnt. Im Kampf gegen den Preiszerfall auf dem Milchmarkt haben die Milchbauern und Milchproduzenten einen politischen Erfolg erzielt. So will Volkswirtschaftsministerin Leuthardt die private Milchmengensteuerung, die die Branchenorganisation Milch eingeführt hatte, für allgemeinverbindlich erklären lassen. Die Budgetdebatte in den eidgenössischen Räten geht weiter. Bei der zweiten Beratung des Voranschlags ist der Ständerat dem Nationalrat nur in einigen Punkten gefolgt, bei anderen blieb er hart. So ist der Ständerat beispielsweise nach wie vor der Meinung, beim Bundespersonal müssten 40 Millionen Franken eingespart werden. Die Budgetvorlage geht damit zurück in den Nationalrat. Uneinigkeit zwischen den Räten besteht auch beim Waffengesetz. Der Ständerat will das Waffengesetz verschärfen, der Nationalrat hingegen aufweichen. Justizministerin Wittmer-Schlumpf warnte den Ständerat davor, dem Nationalrat zu folgen. Das Schengen-Abkommen verpflichte die Schweiz, das Waffengesetz der neuesten Entwicklung in der EU anzupassen. Das Geschäft geht nun zurück in den Nationalrat. Die neuen Doppelstockzüge der SBB sollen möglichst viele Sitzplätze haben. Das hat die SBB im Rahmen ihrer letzten Rollmaterialbestellung entschieden. Auf die geplanten und auch umstrittenen Luxusabteile wird aus Platzgründen verzichtet. Bestellt wurden 59 neue Doppelstockzüge für 2 Milliarden Franken. Es handelt sich um die größte Rollmaterialbestellung in der Geschichte der SBB. Die neuen Züge werden ab Ende 2013 auf der Hauptlinie zwischen Zürich und Bern eingesetzt. Die Europäische Zentralbank, die EZB, lässt den Leitzins im Euroraum unverändert bei 1,0%. Der wichtigste Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft mit Geld ist wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise seit Mai auf diesem Rekordtief. Die EZB rechnet damit, dass die Wirtschaft der Eurozone im kommenden Jahr mit gemäßigtem Tempo wieder wachsen werde, sagte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet. Die Erholung werde aber holprig ausfallen und die Aussichten seien unsicher. Zahlreiche Länder haben dem Militärbündnis NATO zugesagt, ihre Truppen in Afghanistan zu verstärken. Um wie viele Soldaten es geht, ist noch unklar. Gemäß seinem NATO-Sprecher sind es aber mehr als 5'000. So viele hatte NATO-Generalsekretär Rasmussen mindestens verlangt. Die NATO-Staaten reagieren mit den Zusagen auf eine Ankündigung von US-Präsident Obama. Dieser will die Zahl der US-Soldaten am Hindukusch um 30.000 erhöhen. In Somalias Hauptstadt Mogadischu sind drei Minister der Übergangsregierung bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Mit ihnen starben mindestens 16 weitere Menschen, 40 wurden zudem zum Teil schwer verletzt. Der Täter sprengte sich in einem Hotel in die Luft, wo gerade eine Abschlussfeier für Studenten stattfand. Zur Tat bekannt hat sich bisher niemand. Einer der Mitbegründer der britischen Rockband Alan Parsons Project, Eric Woolfson, ist tot. Die Rockband wurde bekannt mit Hits wie Don't Answer Me oder Lucifer. Eric Woolfson starb gestern im Alter von 64 Jahren laut seinem Verlag an Krebs. Woolfson war auch Musical-Komponist und produzierte unter anderem für die Rolling Stones oder Marianne Faithfull. Das Schweizer Formel-1-Team von Peter Sauber darf nächste Saison starten. Das hat der Automobilweltverband FIA beschlossen. Sauber erhält den 13. Startplatz von Toyota, das sich aus der Formel 1 zurückzieht. Letzte Woche hatte Sauber sein Formel 1-Team von BMW zurückgekauft. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.444 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.441 Punkten, leicht im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.5074 gehandelt, der Dollar zu 99,93 Rappen. Das Wetter. Der morgige Freitag präsentiert sich in der ganzen Schweiz mehrheitlich bewölkt, zeitweise fällt auch Regen. Die Schneefallgrenze sinkt wieder auf 600 Meter. Die Temperaturen steigen im Norden auf 5, im Süden auf 8 Grad. Am Wochenende ist es in den Alpen und im Süden zeitweise sonnig, im Rest der Schweiz bleibt es mehrheitlich bewölkt. Gegen Samstagabend fällt vielerorts Regen. Die Temperaturen erreichen dann Werte zwischen 4 und 9 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Hier geht es gleich um Folgen der Minarettabstimmung. Die Mitteparteien verschärfen ihren Ton gegenüber religiösen Minderheiten. Die Einordnung des Historikers Georg Kreis zu dem, was da abläuft.
Da haben wir ein Jahrhundertergebnis bekommen, das in die Schweizer Geschichte eingeschrieben ist und das auch in späteren Jahren kommentiert werden wird.
Dann die Landwirtschaftsdebatte, völlig sachlich. Der Schleusenwärter, heikle Aufgabe für den EZB-Präsidenten. Der neue Riss im Schweizer Bankgeheimnis und der Versuch, ihn zu kitten. Augenschein am 40. Tag, die Studentenproteste in Wien. Und die Nacht, als Zehntausende um ihr Leben rannten. Tausende rannten vergeblich. Die schlimmste Chemiekatastrophe heute vor 25 Jahren im indischen Bhopal. All das jetzt hier live und später als Podcast aus dem Internet unter echo.deres.ch. Seit dem Ja zum Minarettverbot freut sich die SVP über ihren Erfolg und die Mitteparteien überbieten sich mit Rezepten, wie nun zu reagieren sei. CVP-Präsident Christoph Darbele hat sich auf dem Regionalsender Tele-M1 in der Diskussion mit SVP-Vertreter Walter Wobmann zu einer Aufzählung von Verboten hinreißen lassen.
Es gibt jüdische Friedhöfe, zum Beispiel in Zürich, also da soll man keine grosse Geschichte machen, aber in Zukunft muss ich sagen, also keine Ausnahmen schaffen.
Auch nicht für jüdische, auch nicht für
jüdische gibt es bereits, also da werden mich
die, das die, ändern. Die, was gibt, oder wie?
Ja, die, was da, gibt, also da muss man behalten.
Keine neuen Friedhöfe für religiöse Minderheiten. Inlandredaktorin Christine Wanner über die neue Härte der CVP und der FDP nach der Minarettabstimmung.
Kein Kopftuch, keine Burka, keine neuen Friedhöfe für die muslimische oder die jüdische Gemeinde, kurz keine Sonderrechte für nichtchristliche und spirituelle Gemeinschaften. So hat CVP-Präsident Christoph Darbele sich und seine Partei am Montag in Position gebracht. Das Burka-Verbot müsse diskutiert werden, sagt auch Vizepräsidentin Ida Glanzmann.
Ich habe aber Mühe mit den Verboten, die dann die Gemeindeordnung oder den Kanton so ins Baurecht hineinkommen. Dort möchte ich nicht aufspringen und ich denke, das werden wir uns auch noch mal überlegen. Also das werden wir nicht in dieser Form unterstützen.
Auch Fraktionschef Urs Schwallermann zur Vorsicht. Er lehnt eine bloße Verbotsdiskussion ab.
Aufgepasst, keine falsche Hektik, keine überschießenden Regulierungen. Es braucht etwas Gelassenheit jetzt nach dem vergangenen Sonntag. Und vor allem darf man sich auch da nicht in Schlepptau all jener Brandstifter nehmen lassen, denen es tatsächlich nur darum geht, noch mehr eigentlich Ängste zu schüren.
Auch die FDP will ihren Kurs voraussichtlich verschärfen. So sieht die Partei ihre Stunde gekommen, mit neu erwecktem Elan ein Integrationsgesetz zu fordern. FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli begründet:
Wir glauben, neben der großen Anpassung der Migrationsströme, die wir durch das Ausländergesetz bewirkt haben, braucht es jetzt auch ein Gesetz, für was passiert für diejenigen, die trotzdem in der Schweiz sind.
Fordern und fördern lautet die griffige Formel, die die Regeln des Zusammenlebens verbindlich festschreiben soll, angefangen von der Frühförderung der Ausländerkinder bis hin zu Sprachkursen für die Erwachsenen. Darüber hinaus verlangt die Zürcher Nationalrätin Doris Fiala eine Wertediskussion.
Es geht natürlich um die religiösen Sonderrechte, ob man diese für sich in Anspruch nimmt oder nicht, ob man zum Beispiel in der Schule fehlen kann aufgrund eines religiösen Feiertages. Für wen gilt das? Gilt das nur für die Muslime? Gilt es auch für die Christen? Gilt es für die Juden? Für wen ganz genau gilt es, dass wir die gleichen Rechte und gleiche Pflichten eben auch fordern und fördern?
Gerade in diesem Punkt hat sich die FDP in früheren Jahren offen und tolerant gezeigt. Religiöse Feiertage seien zu respektieren und die Schulkinder, unabhängig von ihrer Herkunft, vom Unterricht zu dispensieren. Das, so heißt es nun bei der FDP, das sei Schnee von gestern.
Wir haben es gehört im Beitrag von Christine Wanner, die Reaktionen der bürgerlichen Mitteparteien auf das Minarettverbot sind vielfältig. Darüber habe ich mit dem Basler Historiker Georg Kreis gesprochen. Er ist Mitglied der Freisinnigen Partei und Präsident der Kommission gegen Rassismus. Erste Frage an Georg Kreis: Was drückt dieser Aktivismus der Parteien aus?
Die bürgerlichen Politiker, aber auch ein Teil der Linken stehen unter einem Realitätsschock. Man hat sich die Schweiz bzw. die Mehrheit etwas anders vorgestellt und jetzt will man Schadensbegrenzung betreiben, indem man ein wenig nachgibt, um vielleicht noch stärkere Forderungen zu vermeiden.
Mit dabei ist auch, wir haben es gehört im Beitrag vorhin, Ihre Partei, die FDP. Sie rückt ab von ihrem bisher eher liberalen Kurs und Sie wollen jetzt plötzlich ein Integrationsgesetz. Was ist da los in Ihrer freisinnigen Partei?
Gut, ich bin nicht legitimiert, für meine ganze Partei zu reden, die ja auch ein breites Spektrum abdeckt. Ich meine eben, dass gerade diese Partei auch die Tendenz in sich trägt, weiter nach rechts zu rücken, zum Teil auch aus wahltaktischen Überlegungen und darum noch vertretbare, anständige Vorschläge macht. Wobei ein Integrationsgesetz ist ja an sich überhaupt nichts Schlechtes. Es ist die Frage, was man damit meint. Aber wenn dahinter eigentlich die alte Assimilationserwartung steckt, wie man sie in den 60er Jahren hatte und eigentlich hätte überwinden sollen, dann ist das nicht gut. Es geht nicht darum, dass Minderheiten, ob es muslimische oder andere sind, auf einen vermuteten schweizerischen Einheitskurs zwingen will. Das kommt nicht gut raus.
Schauen wir die CVP an. Da geht Präsident Darbele recht weit mit seinen Forderungen nach Burka-Verbot und Verbot neuer muslimischer und jüdischer Friedhöfe. Aber große Teile der Parteibasis folgen ihm offenbar nicht. Wie deuten Sie das?
Geht in derselben Richtung. Die CVP hat noch vor ein paar Jahren ein hochvernünftiges Papier verfasst zu der Kopftuchfrage, höchst vorbildlich liberal. Und jetzt will man etwas nach rechts rücken. Man hat das ja schon vor der Abstimmung getan, indem man jetzt sich auf diese Burka einschießt, was ein Pseudoproblem ist, aber letztlich eben doch die von der nationalen Rechten getragenen Mentalität mitbedient. Man will doch recht eigentlich den Teufel mit dem Beelzebub, das heißt mit einer anderen Teufelsvariante, vertreiben. Und am Schluss haben wir dann doch wieder über die Burka eine zusätzliche und falsche Problematisierung des Kopftuches.
Sie selbst, Georg Kreis, haben im Vorfeld der Abstimmung in einer Fernsehdebatte gesagt, dass Sie an das gute Gespür der Bürger und Bürgerinnen in Fragen des Umgangs mit religiösen Minderheiten glaubten und deshalb sicher seien, dass die Initiative abgelehnt würde. Da haben Sie sich mächtig getäuscht, wie eben auch die meisten Parteien völlig überrascht wurden. Ist es da nicht doch irgendwie verständlich, dass jetzt dieser, wie Sie es nannten, Realitätsschock kommt bei diesen Parteien?
Verständlich ist es schon, dass dieser Schock kommt. Es ist die Frage, wie man darauf reagiert. Und es ist ja ein eigentlicher Traditionsbruch eingetreten mit diesem Mehrheitsentscheid weg von einer liberalen, pluralistischen Schweiz hin zu einer einengenden Schweiz, die letztlich eben doch die Muslime einem diskriminierenden Verdacht aussetzt. Das kann niemand, auch unser gegenwärtiger Bundespräsident, nicht wegreden. Ein wesentlicher Teil hat damit Muslimfeindseligkeit zum Ausdruck gebracht. Und da haben wir ein Jahrhundertergebnis bekommen, das in die Schweizer Geschichte eingeschrieben ist und das noch auch in späteren Jahren kommentiert werden wird.
Ist das der Anfang einer größeren Islamdebatte, die da in Gang kommt, wie vielleicht damals Anfang der 90er Jahre nach dem Nein zum EWR, die Europadebatte?
Ich habe Mühe, ehrlich, das auch als Islamdebatte zu verstehen, wenn man damit eine ernsthafte Auseinandersetzung mit anstehenden Problemen meint. Es ist ja eine hochideologisierte und hochemotionalisierte Debatte und ich wünschte mir eigentlich weniger Islamdebatte als mehr Debatte um in der Schweiz lebende Muslime, denn das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen und am Schluss ufert das ja sonst aus in eine Debatte über den Weltislam, den es ja so auch nicht gibt, oder über eine andere Großfrage. Ich fühle mich hier ein wenig erinnert an unsere EWR-Debatten, in denen man in der Schweiz auch darüber diskutiert hat, inwiefern und welches Europa es überhaupt geben darf.
Das war der Basler Historiker Georg Kreis. Die neue Bundespräsidentin Doris Leuthard durfte sich am Nachmittag in Ruhe feiern lassen. Auf dem Bundesplatz wurde am Vormittag keine ungestüme Kundgebung gegen die bundesrätliche Agrarpolitik durchgeführt. Und im Bundeshaus verlief eine vierstündige Debatte im Nationalrat über den Milchpreis und die Zukunft der Landwirtschaft. Sachlich, der Bericht von Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Vor dem Bundeshaus flogen heute keine Stiefel gegen Bundesrätin Doris Leuthard und im Bundeshaus flogen auch nicht die Fetzen. Die Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft war zwar gespickt mit Treffen, Aussagen, wurde aber dennoch sachlich geführt. Absichtlich, sagt CVP-Vizefraktionschefin Brigitte Häberli.
Die Bauern werden diese Debatte bestimmt genau analysieren und ich hoffe, dass sie daraus nehmen können, dass das Parlament nicht gegen sie ist, dass sie mit ihnen zusammen eben weiter diskutieren möchte und ihre Anliegen ernst nimmt und dann haben wir hoffentlich am Schluss ein gutes Ergebnis.
Wir Bauern und die da oben in Bern. Solche Befindlichkeiten wollte das Parlament heute nicht noch verstärken. Die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern wurden dementsprechend von allen Seiten gelobt. Die Mitte-Links-Vertreter waren mehrheitlich zufrieden mit der Debatte. Und selbst Bauernverbandspräsident Hans-Jörg Walter zieht ein positives Fazit.
Ja, es war eine gute Debatte, es wurde gut diskutiert, die Bilanz ist gut.
Kein Wunder, jeder dritte Vorstoß wurde angenommen. Das führt die grüne Nationalrätin und Biobäuerin Maja Graf darauf zurück, dass die Positionen der Parteien gar nicht so weit auseinander liegen.
Vielleicht ist das auch der Nenner, es geht wirklich nur zusammen. Und das wird auch in Zukunft das Wichtigste sein. Die ganze Bevölkerung muss hinter der Landwirtschaft stehen.
Den Boden für eine gute Diskussion haben die Milchproduzenten und Verarbeiter bereits letzte Woche gelegt. Sie haben sich zu einer Lösung im Preiskampf um die Milch durchgerungen. Und heute wurde klar, sie haben den Rückhalt von Bundesrätin Leuthardt. Sie leitet Schritte ein, damit der Bundesrat die Lösung allgemein verbindlich erklären kann. Der Milchpreis dürfte damit stabiler werden. Nur die SVP traut dem Frieden nicht zurecht. SVP-Präsident Toni Brunner.
Es wurde heute viel versprochen, es muss es noch gehalten werden.
Und völlig unzufrieden ist die SVP wegen der Entscheide im Bereich des Agrarfreihandels. Der Nationalrat will die Verhandlungen mit der EU nicht abbrechen. Aber nur knapp Nein sagte er dazu, dass die Landwirtschaft aus den WTO-Verhandlungen zur Liberalisierung des Welthandels herauszulösen sei. Das sei als Warnsignal an den Bundesrat zu verstehen, sagt CVP-Vizefraktionschefin Brigitte Häberli.
Dass er in Zukunft diese Verhandlungen weiterführen darf. Es sind Verhandlungen, wir haben noch nichts entschieden, aber dass er wohl eben darauf achtet, dass im Parlament die Skepsis und die vielen offenen Fragen, auch die Bedenken, groß sind. Kein Abbruch, aber die Verhandlungen mit dem nötigen Wissen weiterzuführen, dass es sehr viele offene Fragen hat und dass wir für unser Land die bestmögliche Lösung erst dann noch erreichen müssen.
Das stimmt auch bei der SVP versöhnlich.
Ich glaube, dass es uns schon einen Schritt weiterbringt, weil man jetzt auch gesehen hat, der Bundesrat ist in der Frage Schweizer Landwirtschaft wohin schon noch nicht bei endgültigen Antworten angekommen.
Damit konnte auch Toni Brunner der Debatte letztendlich etwas Gutes abbringen.
Seit Monaten stellen die Notenbanken den Geschäftsbanken gewaltige Summen an zutiefst Zinsen zur Verfügung. So verhinderten sie den Finanzkollaps und stützten die Banken. Jetzt rückt die Europäische Zentralbank behutsam von der Politik der offenen Geldschleusen ab. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Jean-Claude Trichet, der oberste Währungshüter Europas, der über dem Euro wacht, hat eine heikle Mission. Als Präsident der Europäischen Zentralbank EZB weiß er, dass er die Banken nicht beliebig lang unbeschränkt mit günstigem Geld versorgen kann. Aber er weiß auch, dass er die Banken in Schwierigkeiten bringen könnte, wenn er die Geldschleusen zu rasch oder zu früh schließt. Nun ist der französische EZB-Präsident zum Schluss gekommen, es ist Zeit zu handeln. Die Lage auf den Finanzmärkten habe sich verbessert.
The improved conditions in financial markets have indicated that not all our liquidity measures are needed to the same extent as in the past.
Deshalb müsse die EZB nicht mehr im gleich großen Stil Geld ins Bankensystem pumpen, wie das seit über einem Jahr der Fall gewesen sei. Die EZB stellt den Banken zwar immer noch Dutzende, ja Hunderte von Milliarden Euro zur Verfügung, aber eben nicht mehr unbegrenzt viel. Das ist ein erster kleiner Schritt zurück zur Normalität. Vor einem größeren Schritt, etwa einer Zinserhöhung, schreckt die EZB indes noch zurück. Zuerst will sie sicher sein, dass die Wirtschaftserholung auch stabil ist. Ivan Lengwiler, Wirtschaftsprofessor an der Universität Basel, begrüßt den Entscheid der EZB, jetzt als erste Notenbank, wenn auch in kleinen Schritten, den Rückzug anzutreten. Denn
ich glaube, es besteht eine gewisse Gefahr, dass die Notenbanken jetzt, wo sie diese ungewöhnlichen Maßnahmen ergriffen haben, eher zu lange expansiv bleiben, weil aus den Erfahrungen, die wir in den 30er Jahren gemacht haben, besteht eine gewisse Angst, dass man zu früh wieder restriktiv wird.
Damals sei das passiert. Die Notenbanken zogen die Zügel zu schnell an und wirkten damit die Wirtschaftserholung gleich wieder ab. Diesen Fehler wollen die Währungshüter rund um den Globus in der jetzigen Krise nun vermeiden. Doch verpassen sie den richtigen Zeitpunkt, das Geld abzuziehen, birgt auch das Gefahren. Wenn zu lang zu viel günstiges Geld in der Wirtschaft kursiert, steigt die Inflation. Wirtschaftsprofessor Ivan Lengwiler ist überzeugt.
Ich glaube, die Gefahren sind auf beiden Seiten, würde ich meinen, etwa gleich groß verteilt.
Zu wenig lang warten ist schlecht, zu lang warten aber auch. Das richtige Timing zu erwischen ist die größte Herausforderung, die die Notenbanken in den kommenden Wochen und Monaten zu meistern haben. Denn vom richtigen Timing hängt ab, wie rasch die Wirtschaft aus der Krise findet.
Das war Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Und wieder zeigt sich ein Riss im Bankgeheimnis. Österreich und Luxemburg, die letzten EU-Länder, die für ausländische Vermögen noch eine Quellensteuer einziehen und ans Herkunftsland überweisen, scheinen einzuknicken. Sie wären bereit, wie die anderen EU-Länder, den automatischen Informationsaustausch einzuführen. Allerdings unter einer Bedingung. Drittstaaten wie die Schweiz müssten ebenfalls diesen automatischen Informationsaustausch übernehmen. Noch ist nichts entschieden, aber eines ist klar, meint Urs Bruderer in Brüssel, die Schweiz kommt unter Druck und ihre Abwehrstrategie scheint nicht besonders vielversprechend.
Urs Roth ist Geschäftsleiter der Schweizerischen Bankiervereinigung. Er bestreitet bei einem Gespräch hier in Brüssel nicht, dass dem Schweizer Bankgeheimnis jetzt gewaltiger Druck droht.
Das ist denkbar, erinnert mich aber sehr stark an die Situation, als die Länder Luxemburg, Österreich, Belgien genau die gleiche Karte gespielt haben, nämlich wir gehen zum automatischen Informationsaustausch über, wenn die Schweiz das auch tut.
Damals habe man sich mit einem Gegenvorschlag erfolgreich gewehrt. Und so einen Vorschlag gäbe es jetzt wieder.
Eine vollumfängliche Kapitalertragssteuer, das heißt, dass wir auf alle Erträge, nicht nur Zinsen, sondern auch Dividenden, eventuell Kapitalgewinne und so weiter, eine Quellensteuer abführen könnten.
Derzeit werden solche Steuern nur auf Zinsgewinne erhoben. Die Schweizer Banken möchten also das jetzige Quellensteuersystem erweitern, ihrem Grundsatz aber treu bleiben. Die ausländischen Kunden bleiben für ihren Fiskus anonym. Was für diesen Fiskus aber kein Nachteil sei, sagt Roth.
Das betreffende Partnerland bekommt genau gleich viel Steuern, wie wenn der Steuerpflichtige in diesem Land versteuern würde, beziehungsweise in diesem Land mit einer Bank geschäften würde.
Das bestreitet Rudolf Strahm, früher SP-Nationalrat und Preisüberwacher und vor allem Finanzexperte. Wohl würden Kapital und Vermögen in jeder Form erfasst, aber Einkommenssteuern könnten so weiter hinterzogen werden.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ein deutscher Rechtsanwalt, sagen wir, 1 Million verdient hat, die er nicht versteuern will, in die Schweiz bringt, dann wird er mit der Abgeltungssteuer, die jetzt von der Bankiervereinigung vorgeschlagen wird, auf den Zinsen vielleicht 10.000, vielleicht 15.000 bezahlen an Steuern. Die werden dann abgeliefert an Deutschland. Hingegen hat er durch die Nichtversteuerung seines Einkommens in Deutschland 420.000 gespart an Steuern in Deutschland.
Ein massiver Verlust also weiterhin für den deutschen Fiskus. Denn auch mit dem Vorschlag der Bankiervereinigung würde das Bankgeheimnis schwarz verdientes Geld und überhaupt Schwarzgeld jeder Art schützen. Darum werde die EU diesen Vorschlag nie akzeptieren, sagt Strahm.
Diese Abgeltungssteuer ist eine Sackgasse für die Schweiz. Ich glaube, die Knacknuss ist, unter welchen Bedingungen wird das Bankgeheimnis gelockert, wenn in der Amtshilfe aus dem Ausland Anfragen kommen.
Der Bundesrat müsse mit der EU also über den sogenannten Informationsaustausch auf Anfrage diskutieren. Und da müssten die bürokratischen Hürden massiv gelockert werden. Nach dem Einknicken von Luxemburg und Österreich ist aber gut möglich, dass die EU weitergeht und von der Schweiz bald schon den automatischen Informationsaustausch fordert. Das hieße, die Bankdaten ausländischer Kunden würden dem Fiskus ihres Herkunftslandes gemeldet. Auch Schwarzgeld wäre nicht mehr anonym. Urs Roth bestreitet nicht, dass sich die Schweizer Banken auch aus finanziellen Überlegungen gegen den automatischen Informationsaustausch wehren. Was dafür ein Schaden droht, will er in Zahlen aber nicht sagen.
Finanziell ist das sehr schwer zu beurteilen. Das wäre Spekulation. Wir sind aber der Meinung, es geht um ganz grundsätzliche Aspekte. Es geht eben um den Schutz der Privatsphäre der ehrlichen Bürger vor einem Schnüffelstaat.
Mit solchen grundsätzlichen Aspekten kämpfte die Schweiz vor einem Jahr noch für die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Betrug und verlor.
Neue Entwicklung rund ums Schweizer Bankgeheimnis. Das war der Bericht von Urs Bruderer in Brüssel. Weiter mit dem Hinweis auf das Echo der Zeit vom nächsten Montag. Zum Beginn der Weltklimakonferenz in Kopenhagen senden wir dann live aus Zürich. Und zwar aus dem ETH-Hauptgebäude. Wir reden unter anderem mit Klimaforschern, Studierenden und mit Umweltminister Moritz Leuenberger. Dieses Sonderecho ist wie immer zu hören um 18 Uhr und um 19 Uhr. Aber es ist für einmal auch zu sehen. Eben im ETH-Hauptgebäude an der Rämistrasse in Zürich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am nächsten Montag. Heute geht es hier im Echo der Zeit weiter mit diesen Stationen. Wien, die Studentenproteste, Somalia, der Anschlag auf Regierungsmitglieder und Bhopal, die Chemiekatastrophe vor 25 Jahren. Die Studentenproteste sind in der Schweiz, in Deutschland oder Italien etwas abgeflaut. Aber dort, wo der Protest begann, geht er noch immer weiter in Österreich. Dort gibt man sich nicht zufrieden mit dem Versprechen von Verhandlungen. Es werden Maßnahmen der Regierung verlangt. Seit 40 Tagen werden in Innsbruck, Graz und vor allem in Wien Universitäten besetzt. Joe Schelbert war im Audimax in Wien.
With a little help from my friends, stolz vermelden die Wiener Studierenden die Unterstützungsgrüße aus aller Welt.
Uni Kiel.
Uni Halle, Württemberg.
Fachhochschule Oldenburg, Universität Rostock.
Seit 40 Tagen halten die Studierenden in Wien an ihren Forderungen fest und sie sind fest entschlossen, auszuharren, bis sich etwas ändert.
Ich beschäftige mich eigentlich überhaupt nicht mit der Frage, ob das ein Ende hat oder nicht, weil das Ganze als Prozess entstanden ist und ich verstehe das auch so weiter.
Ich bin am ersten Tag dazu gestoßen und habe maximal 36 Stunden Pause dazwischen gemacht, dass man keinen Lagerkoller bekommt. Ja.
Zwar bittet Österreichs Regierung immer wieder zum Dialog an einem runden Tisch, aber konkrete Zugeständnisse hat es bisher keine gegeben. Dennoch sei er zuversichtlich, so Thomas Wallenberger, Vizepräsident von Österreichs Hochschülerinnenschaft.
Wohl ist sicher zu erwähnen, dass Bildung und der Bildungsbegriff und Bildungspolitik in Österreich wahrscheinlich schon seit 20 Jahren nicht mehr so präsent waren in der Öffentlichkeit. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass sich die Regierung es sich leisten kann, hier keine konkreten Verbesserungen und Empfehlungen abzugeben.
Selbst Österreichs Hochschulrektoren sind froh um die Proteste, wie deren Generalsekretär Heribert Wulz einräumt, endlich sei Bildung wieder Thema. Doch er fürchtet, dass die Regierung die gegenwärtige Krise aussitze, wenn die Studierenden nicht zum Kompromiss bereit seien.
Wenn hier keine Kompromissbereitschaft da ist, ist es letztlich die Politik, die davon profitiert, weil sie sich dann zurückziehen kann und notwendige Reformen und Verbesserungen dann eben nicht einzuleiten braucht.
Man sei schon zu Kompromissen bereit, so Thomas Wallenberger von der Hochschülerschaft. Die Politik müsse aber auch mal ihre Versprechen einhalten, etwa bei der Finanzierung der Bildung.
Die österreichischen Universitäten sind seit 10 Jahren chronisch unterfinanziert. Es gibt aber einen Beschluss aller Parlamentsfraktionen, ein Bekenntnis zu 2% des Bruttoinlandsproduktes. Nur auch hier braucht es die konkrete Umsetzung in der Realität. Und da will ich nicht naiv sein und auch nicht utopisch. Nur wenn sie alle anstrengen und an den Tisch setzen, kann man sicher partiell Verbesserungen umsetzt, auch solche, die kein Geld kosten.
Vorläufig passiert aber gar nichts, es sei denn, die Polizei räumt die Uni, wie dies die konservative Partei verlangt. Ansonsten ist das Wissenschaftsministerium bis Ende Januar verwaist und der Finanzminister in den Ferien.
In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat ein Attentäter bei einem Selbstmordanschlag 19 Menschen getötet und 40 verletzt. Unter den Getöteten waren nach offiziellen Angaben auch 3 Mitglieder der Übergangsregierung. Der Attentäter wählte für seinen mörderischen Anschlag einen der wenigen Stadtteile, die die Soldaten der somalischen Regierung überhaupt kontrollieren. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Als sich heute Morgen mehrere hundert Personen in einem Hotel in Mogadischu versammelten, um die erfolgreichen Absolventen der Benadir-Universität zu feiern, die das Examen ihrer medizinischen Studien bestanden hatten, zündete ein Attentäter eine Bombe. Er sei als Frau verkleidet ins Hotel gelangt, sagten Augenzeugen, und habe mutmaßlich die 5 Minister der Übergangsregierung töten wollen, die zusammen mit Lehrern, Eltern und Studenten der Examensfeier beiwohnten. Unter den 19 Getöteten waren 3 Minister, ein weiterer wurde zusammen mit 40 anderen Personen verletzt. Die Benadir-Universität war 2002 gegründet worden, um die Ärzte zu ersetzen, die im Bürgerkrieg getötet wurden oder Somalia verlassen haben. Beobachter vermuteten sogleich die Al-Shabaab hinter dem Attentat, die Terrororganisation mit Verbindungen zum Al-Qaida-Netzwerk, die zusammen mit Hisbul-Islam große Teile von Somalia unter ihrer Kontrolle hat. Al-Shabaab will in Somalia einen Gottesstaat errichten, erpresst große Summen von somalischen Geschäftsleuten und wendet in den von ihr kontrollierten Gebieten ihre drakonische Auffassung des islamischen Rechts Scharia an. Ihre Milizen kämpfen erbittert gegen die Regierung und sollen dabei von sogenannten Gotteskriegern aus Afghanistan, Pakistan und den Golfstaaten unterstützt werden. Al-Shabaab hatte mit einem Selbstmordanschlag im Juli den Sicherheitsminister und 30 weitere Menschen getötet, im September 17 Soldaten der Friedenstruppe der Afrikanischen Union AMISOM. Der Anschlag auf die AMISOM gilt als Vergeltung für die Tötung des meistgesuchten Al-Qaida-Militanten Salah Nabhan durch US-Soldaten im Süden Somalias. Die somalische Regierung ihrerseits ist fast völlig auf den Schutz der rund 5000 AMISOM-Soldaten aus Uganda und Burundi angewiesen, denn sie verfügt nur über geringe eigene Streitkräfte. Darunter sind zwar Soldaten, die im benachbarten Djibouti von Frankreich trainiert wurden. Auch beabsichtigt die EU, bis 3000 somalische Soldaten in Uganda auszubilden. Da es der somalischen Regierung jedoch an Geld mangelt, zahlt sie ihren Truppen kaum Sold, was deren Motivation und Kampfkraft beeinträchtigt. Nach Auskunft von Somalis in der Schweiz, die in Telefonkontakt mit Angehörigen und Bekannten in Somalia stehen, haben die radikal-islamischen Al-Shabaab und Hisbul-Islam die Unterstützung in der Bevölkerung verloren. Der Regierung aber trauen sie, ohne substanzielle Hilfe des Westens, einen Sieg über die Al-Shabaab nicht zu. Mit solcher westlicher Hilfe aber ist angesichts der Militäreinsätze in Afghanistan und Irak nicht zu rechnen.
So, unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 37 Minuten, das Echo-Dossier. Wir blenden 25 Jahre zurück. In der Nacht auf den 3. Dezember 1984 ereignete sich in der indischen Stadt Bhopal die wohl schlimmste Chemiekatastrophe der Geschichte. Auf dem Fabrikgelände von Union Carbide entwich eine Wolke giftigen Gases. Tausende Menschen kamen sofort um. Doch auch heute, 25 Jahre später, ist das Kapitel noch längst nicht abgeschlossen. Die Reportage von Karin Wenger.
An die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 erinnert sich Champa Devi noch ganz genau. Sie war bereits im Bett, als die Nachbarn an die Tür klopften und riefen: Rennt, rennt um euer Leben. Wir rannten zur Busstation, in den Straßen herrschte Chaos. Überall lagen hustende Menschen. Als wir bei der Busstation ankamen, waren meine Augen so geschwollen, dass ich kaum mehr sehen konnte. Meine Tochter war bereits bewusstlos. Irgendjemand sammelte uns ein und brachte uns zu einem Spital. Dort lagen Menschen übereinander auf Haufen. Man wusste nicht mehr, wer tot und wer lebendig war, und die Ärzte wussten nicht, wie sie uns behandeln sollten. In jener Nacht vor 25 Jahren starben nach offiziellen Angaben beinahe 4000 Personen in Bhopal. Andere Quellen sprechen von 10.000 Toten. Eine halbe Million Menschen wurde durch das austretende Gas verletzt. Nach langen, zähen Verhandlungen war Union Carbide bereit, $470 Millionen Entschädigung zu zahlen. Gefordert hatte die indische Regierung 7-mal so viel. Das Geld sollte zum Teil zum Bau von Spitälern gebraucht werden und zum Teil an die Opfer ausgezahlt werden. $3000 für einen Toten, 1000 für lebenslange Gesundheitsschäden. Doch
by the time they got $1000, they were already deep in debt because of medical care bills, because of their lack of proper rehabilitation.
Bis die Kranken die $1000 endlich erhalten hätten, seien viele bereits hoch verschuldet gewesen. Sie hätten jahrelang Arztrechnungen gezahlt und oft aufgrund der Krankheiten nicht mehr arbeiten können, sagt Rachna Dingara, die Koordinatorin der internationalen Kampagne für Gerechtigkeit in Bhopal. Für Champa Devi war die Entschädigung ein schwacher Trost. 5 Jahre nach der Katastrophe starb ihr Mann an Blasenkrebs. Ihr Sohn nahm sich später das Leben, weil er die chronischen Schmerzen nicht mehr aushielt. Ihre Tochter kann seit dem Unfall den gelähmten Mund nicht richtig öffnen und ihre Enkelin wurde mit deformierten Gliedern geboren. Noch heute leiden ungefähr 100.000 Menschen an den Spätfolgen der Gaskatastrophe. Lungen- und Atemprobleme, brennende Augen, Gliederschmerzen, Verdauungsprobleme und Allergien sowie eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Diabetes, Krebs und Tuberkulosekranken gehören zu den Spätfolgen. Wer Kompensationsgeld erhalten hat, hat es längst aufgebraucht. Gar kein Geld gibt es für die Opfer des Gasunglücks, die vor 25 Jahren noch gar nicht auf der Welt waren. Eine Untersuchung der Samhafna-Klinik hat gezeigt, dass vor allem Knaben von Gasopfern leichter, kleiner und schwächer sind als normale Kinder.
So we are talking of an entire generation with this kind of growth and development disorders.
Man müsse von einer komplett neuen Generation sprechen, die an Wachstums- und Entwicklungsproblemen litten, sagt Satyu Saranji, der Manager der Samhavna-Klinik. Doch nicht nur die Neugeborenen der Gasopfer leiden noch heute unter dem Gift in Bhopal. Die Fabrik wurde nach dem Unfall zwar stillgelegt, Union Carbide hat das Gelände jedoch nie richtig aufgeräumt und gereinigt. Laut einer Studie von Greenpeace aus dem Jahr 2005 liegen noch heute 1500 Tonnen Giftmüll auf dem Fabrikgelände. Diese giftigen Stoffe würden weiterhin das Grundwasser verschmutzen. Rund 30.000 Bewohner seien auf dieses Wasser angewiesen, sagt Satyu Saranji. Bei ihnen stelle man Hautkrankheiten, Leber- und Nierenprobleme fest.
The incidence of birth defects is at least 10 times more than what you would find in an unexposed population anywhere else in the country.
Und bei den Neugeborenen gäbe es 10-mal mehr Missbildungen als sonst in Indien. Dow Chemical, der Chemiekonzern, der Union Carbide inzwischen aufgekauft hat, allerdings ohne die Fabrik in Bhopal, betont immer wieder, die Firma trage keine Verantwortung für die Opfer und das Gelände. Auch die indische Regierung, die heutige Eigentümerin des Geländes, hat sich bislang nicht um die Entsorgung des Giftmülls gekümmert. Auf das Fabrikgelände kommt nur, wer eine Spezialbewilligung hat. Kinder sind jedoch über die Mauern geklettert und spielen zwischen den Fabrikruinen Cricket. Gastanks und alte Fabrikanlagen rosten vor sich hin.
This is mercury lying over here. This mercury came from the seven plant.
Das hier sei Quecksilber, das als Dichtungsflüssigkeit gebraucht worden sei, sagt T.R. Chuang, ein ehemaliger Fabrikmitarbeiter. Die silberne Flüssigkeit liegt offen auf dem Boden vor einer alten Produktionsanlage. Gleich daneben grasen Ziegen. Ungefähr eine Tonne Quecksilber befindet sich laut der Greenpeace-Studie heute noch auf dem Fabrikgelände. Davon und von anderem Giftmüll will Babulal Gaur, der Minister für die Gasopfer, jedoch nichts wissen.
After 25 years, heavy rains came in 25 years.
Nach 25 Jahren habe der Regen alles Gift ausgewaschen und heute sei der Boden auf dem Gelände absolut sauber. Dasselbe gelte auch für das Grundwasser.
Water is fully clean, but there are stored kerosene oil near.
Doch schon im nächsten Satz widerspricht sich Minister Gaur. Es gäbe ein staatliches Treibstoffdepot in der Nähe und das lecke. Die Regierung würde jetzt die Bewohner vor Ort mit Wassertankern versorgen. Das genügt den Opfern von Bhopal nicht. Sie wollen, dass das Fabrikgelände endlich aufgeräumt wird und die Regierung Dow Chemical zwingt, dafür und für die Spätfolgen des Unglücks zu zahlen. Das werde wohl nie geschehen, befürchtet Rashida Bi, die sich mit Champa Devi in langwierigen Gerichtsprozessen für die Rechte der Opfer einsetzt. Die Regierung sei daran interessiert, dass große ausländische Unternehmen in Indien investieren. Deshalb übe sie auch keinen Druck auf Dow Chemical aus, denn das könnte andere Firmen abschrecken.
Bhopal ab ji utha hai duniya ke har kone mein ab ladai lad rahe hain.
Ans Aufgeben denken Rashida Bi und Champa Devi jedoch nicht. Ihre Familien seien zerstört worden und deshalb würden sie auch in Zukunft dafür kämpfen, bis alle Opfer entschädigt würden und das Fabrikgelände gereinigt sei. Egal wie langwierig die Gerichtsprozesse seien und egal wie oft sie vor den Fabriken von Dow Chemical noch mit Protestgesängen aufmarschieren müssten.
Die Reportage von Karin Wenger. Unsere Korrespondentin hat auch fotografiert in Bhopal. Eine Bildergalerie finden Sie online unter echo.drs.ch. Dort können Sie das Echo der Zeit auch als Podcast gratis abonnieren. Die heutige Ausgabe ist ab etwa 20 Uhr verfügbar. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Afra Galati, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.